Basta, Berlin.
Immer, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Wir schreiben Donnerstag, den 19. August 2021. Hier ist Folge 95. Mein Name ist Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, Ihrem alternativlosen Podcast. Nach Roadtrip und Urlaub jetzt endlich wieder mit einer regulären Folge. Und wir haben auch ganz schön viel aufzuarbeiten.
Heute geht es nicht ausschließlich um das Thema Corona. Wer hätte das gedacht? Nein, es gibt ja auch noch andere Themen, die uns beschäftigen. Und als Journalisten wollen wir natürlich auch gerne mal was anderes präsentieren. Und ich glaube, diesmal ist es besonders wichtig.
Am Montag, da kam Benjamin in die Redaktion und hat was sehr Richtiges gesagt. Der aktuellen Themenlage geschuldet ist es, dass wir auch einfach heute mal ein paar Worte über Afghanistan verlieren wollen. Ich meine, das Thema ist riesengroß. Wir haben sehr viel in unserer Radiosendung in der Woche auch schon dazu gesagt. Aber gerade weil es so groß ist und vieles auch ja vielleicht unter den Teppich gekehrt wurde, was aber Erwähnung finden sollte, deswegen werden wir das heute nachholen.
In manchen Punkten werden wir vielleicht nur ein bisschen kratzen. Das schon mal als kleine Entschuldigung für alle, die die Wahrheit zum 11. September kennen. Ich verspreche, auch wir werden dazu weiter arbeiten. Es ist bereits ein ausführliches Interview in Vorbereitung zu den Gründen, Hintergründen und Tatsachen des 11. September. Mhm. Heute nur ganz am Rande. Und dann geht es natürlich doch nochmal um Corona. Die Top 6 rund um das Thema Corona-Politik. Die Dinge, die uns im Urlaub dann doch besonders geärgert haben.
Ja, unter anderem die EMA, die STIKO, Karl Lauterbach oder Peter Altmaier spielen da eine Rolle. Es ist quasi ein Potpourri des Bluthochdrucks. Seien Sie gespannt. Am Ende, da bleiben hoffentlich keine Fragen offen. Und falls doch, schicken Sie diese dann bitte an den Bundestagsabgeordneten Ihres Vertrauens.
Vielleicht könnt ihr nachher euch in der Fragerunde einwerfen, dann verstehe ich auch, was ihr sagt. Dann können wir darauf auch einmal antworten. Ihr könnt ja so einen Zettel ausfüllen und euren Namen da einmal draufschreiben.
Vielen Dank, Annalena. Dann geht's doch gleich weiter mit unserem Zuschauerfeedback und den Mails.
Ach Mensch, was für eine Überleitung. Unsere E-Mail-Adresse lautet natürlich weiterhin basta.berlin@snanews.de. Mit ein paar Mails wollen wir dann heute auch wieder starten. Und wir beginnen mit einer Mail von Christopher.
Er schreibt, Zitat, es gab ja diese Studie vom CDC, die zeigte, dass auch Geimpfte oft positiv getestet werden. Und auch aus Israel gibt es ja Berichte, dass trotz sehr hoher Impfquote es wieder viele Fälle gibt. Und auch hierzulande wird ja auch immer wieder von Impfdurchbrüchen geredet.
Und weiter schreibt Christopher, deshalb meine Frage, wird eigentlich bei den Fallzahlen vom RKI auch erfasst, ob die Fälle, also die positiv Getesteten, einfach geimpft, doppelt geimpft oder ungeimpft gewesen sind?
Zunächst mal kurz zu Israel. Dort werden mit Stand Anfang der Woche landesweit rund 400 Corona-Fälle mit schweren Verläufen in Krankenhäusern behandelt. 240 davon, also weit mehr als die Hälfte, sind bereits doppelt geimpft gewesen. Die Antwort darauf lautet natürlich mehr Impfen. Also absolut. Nicht nur die über 60-Jährigen werden jetzt geboostert, sondern jetzt sind wir schon bei den über 50-Jährigen, die dort in Israel geboostert werden. Allerdings muss man sagen, der Altersdurchschnitt derjenigen, die da ins Krankenhaus kommen mit schweren Verläufen, ist weiterhin hoch.
Ja, in Deutschland ist die Lage in den Krankenhäusern mehr als entspannt. Zum Beispiel die Helios-Kliniken, die geben seit den letzten Tagen an, dass in den Helios-Kliniken aktuell Corona-Patienten auf allen Stationen null genau liegen. Das dazu. Aber Impfdurchbrüche gab es in Deutschland durchaus.
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet und bezieht sich damit auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Mhm. Mehr als 10.000 Impfdurchbrüche. RKI fordert jetzt PCR-Tests für Geimpfte. Hat mir fast einen Vorteil, wenn man nicht geimpft ist. Ja. Aber Vorsicht, nein, Moment. Nur für diejenigen, die auch Krankheitssymptome zeigen.
Also das ist die erimpfte Freiheit. Herzlichen Glückwunsch. Aber damit ist die Frage von Christopher, glaube ich, beantwortet. Es wird also ein Unterschied gemacht und es wird auch erfasst. Und das ist ein Thema, was uns definitiv noch beschäftigen wird.
Weiter geht's mit einer fast schon verzweifelten E-Mail von Walli. Sie hatte im März eine Corona-Erkrankung und die war auch ziemlich heftig. Zwei Monate später hat sie dann auch einen Antikörpertest gemacht, der auch entsprechende Werte angezeigt hat. Doch jetzt, 6 Monate später, läuft die Gültigkeit ihres PCR-Nachweises aus.
Ja, und Walli schreibt, jetzt wird es immer enger. Menschen, die genesen und geimpft sind, dürfen überall rein. Ich weigere mich zu impfen. Werde mittlerweile von den Kollegen blöd angemacht. Ich habe Angst und bin ratlos. Ihr habt in einer Sendung gesagt, es wurde nie bewiesen, dass Genesene nur ein halbes Jahr genesen sind. Was kann ich tun? Ich bin verzweifelt.
Also kurz gesagt, der Genesenachweis kann auch nach einem halben Jahr nicht verlängert werden. Außer man macht erneut einen PCR-Test, der dann erneut positiv sein müsste. Einige Wochen danach gilt man automatisch dann wieder für 6 Monate als Genesener. Aber Marcel, da war ja noch was mit Antikörpertests. Hm. Gelten die denn auch als Nachweis?
Also die konkrete Frage an dieser Stelle wäre ja, würde Walli jetzt einen Antikörpertest machen und würde der noch Antikörper nachweisen, würde sie dann auch als genesen gelten? Ich habe gestern wirklich stundenlang recherchiert, weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich genau sowas gelesen hatte. Irgendwie 3 Monate würde man dann und so weiter. Das ist mir aber nicht mehr in Händen gekommen. Gefunden habe ich gestern einen Artikel aus Bremen, wo teilweise und punktuell tatsächlich dieser Test als genesener Nachweis galt. Da ging es aber nur um die Impfung und nicht um Rechte, die man sich dann wieder zurückerkämpft. Bundesweit sowieso nicht.
Und damit widerspricht das Bundesgesundheitsministerium in Sachen Antikörpertests, die nicht als Nachweis gelten können, auch dem Robert-Koch-Institut. Denn das Robert-Koch-Institut ist sehr wohl der Meinung, dass es mittlerweile bestimmte Antikörpertests gibt, die man als Nachweis auch verwenden könnte.
Könnte, ja. Wir haben diesbezüglich auch das Bundesgesundheitsministerium angeschrieben. Die haben uns auch recht schnell geantwortet. Die sagen, nee, das ist uns alles nicht spezifisch genug und im Moment steht es nicht zur Debatte, Antikörpertests als genesenen Nachweis zu akzeptieren. Dann war eine extrem lange Begründung dabei. Wir werden das nochmal runterbrechen und ihn an gegebener Stelle präsentieren.
Mhm. Ja. Und gegebene Stelle ist jetzt eigentlich auch, um nochmal über was anderes nachzudenken, das betrifft die Walli ja dann besonders. Also man hört ja im Moment so viel von 3G und 2G. Mhm. Und letzten Endes geht 3G ja nur noch, wenn man dann die Kohle hat, um den Test zu bezahlen. Also eigentlich sind wir ja schon bei 2G. Mhm. Und Markus Söder war eigentlich der Aufrichtigste. Er hat ja im Grunde genommen gesagt, also es läuft sowieso auf 2G hinaus. Mhm. Aber jetzt denken Sie das mal mit mir und mit Walli ein kleines bisschen weiter. Wenn es sowieso auf 2G hinausläuft und die Freiheit des Genesenen nach 6 Monaten endet, läuft es dann nicht auf 1G hinaus?
Exakt.
Ist das die Impfpflicht, die nicht kommen wird? Bin ich ja beruhigt. Gut, bisschen unbefriedigend. Auch die Mail, die uns jetzt ins Haus steht.
Oh ja.
Die haben wir von Sven bekommen. Den Namen haben wir verfremdet. In einem Brief, den er uns geschickt hat, geht es aber nicht um Corona, es geht um Afghanistan. Mhm. Sven hat die Situation dort selbst erlebt. Er war als Bundeswehrsoldat vor Ort.
Ja, im Jahr 2008, da war Sven dort im Einsatz und er findet sehr deutliche Worte. Zitat, jedem von uns dort war klar, dass sobald wir abrücken, das Land wieder in die Hände von Taliban und Warlords fällt. Diese Regierung ist untragbar und müsste eigentlich vor Gericht in Den Haag. Wir marschieren in ein Land ein, ohne Plan. Wir lassen die Menschen 20 Jahre lang Freiheit schnuppern, um dann zu sagen, das ist nicht unser Problem. Es war vielleicht 2001 nicht unser Problem, aber wir haben es zu unserem Problem gemacht. Und dann hat man verdammt nochmal auch die Verantwortung.
Sven schreibt weiter. Doch das beste Deutschland, das wir je hatten, stürzt Millionen ins Chaos und diskutiert um die paar Tausende, die eventuell zu uns kommen könnten. Wir sollten lieber über die Millionen reden, die jetzt wieder gesteinigt, vergewaltigt und ermordet werden. Ich war damals stolz, Soldat zu sein. Die Grundrechte wäre ich bereit gewesen, überall zu verteidigen. Merkel und Co. haben es jedoch geschafft, dass ich mich nur noch schäme und dass diese Grundrechte das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrieben sind.
Ja, und wir wollen Svens Meinung auch ganz unkommentiert stehen lassen. Uns steht es auch gar nicht zu, das in irgendeiner Form zu kommentieren oder zu bewerten. Was wir aber machen wollen, ist das Thema Afghanistan jetzt mal genauer zu beleuchten.
Ja, das hat sich jetzt so entwickelt. Tatsächlich haben wir in den vergangenen Monaten hin und wieder am Rande mal über Afghanistan gesprochen. Und was mich beim Nachdenken so überrascht hat, ist, dass wir es ja durchaus vorhergesagt haben. Also ich will damit nicht sagen, dass wir die Schlauesten auf der Welt sind. Aber dass die Taliban übernehmen, das haben wir schon vor ein paar Monaten gesagt.
Ja, ja, klar.
Und nun ist es also gekommen und jetzt ist es in einer Rasanz gekommen, in einer Vehemenz, dass wir genau darüber jetzt sprechen wollen. Und das war auch der Grund, dass wir am Montag bereits eine Telegram-Umfrage zum Thema gemacht haben. Das heißt, wir haben unsere Leute in der Basta Berlin Telegram-Gruppe gefragt.
Basta Berlin!
Wie stehen Sie eigentlich zu einem ganz besonderen Sachverhalt? Und das wollen wir Ihnen jetzt gerne vorlesen. Mhm. Ich habe die Umfrage erstellt. Die Schwäche der Umfrage ist, dass wir sehr viele recht komplexe Antwortvorgaben haben. Aber ich dachte, das müssen wir schon so differenzieren, damit sich da möglicherweise auch jeder wiederfindet. Weil ich finde, dass es auch ein Thema ist, was nicht ganz einfach zu erklären ist.
Ja, wir blenden das auch ein. Die Frage war?
Genau, die Frage. Die Lage in Afghanistan hat sich in wenigen Wochen drastisch verändert. Nun wird die Debatte vorwiegend über Ortskräfte geführt. Denkbar ist aber auch eine größere Flüchtlingsbewegung. Wie sollte Deutschland reagieren?
Antwortmöglichkeit 1, die 11% bekommen hat. Nur Ortskräfte der vergangenen 2 bis 5 Jahre aufnehmen. Gründliche Prüfung.
11% ebenfalls. Alle Ortskräfte des Einsatzes aufnehmen, also der letzten 20 Jahre, gründliche Prüfung. 11%.
4% für die Antwort, alle Ortskräfte des Einsatzes aufnehmen, großzügige Prüfung.
4%, so viele Geflüchtete wie möglich nach Deutschland und in die EU, auch mit Luftbrücke.
18%, Geflüchtete in Nachbarstaaten aufnehmen, finanzielle Unterstützung durch EU.
9%, Flucht in die EU verhindern durch Abkommen, Grenzzäune und Pushbacks.
Auch 18%, keinerlei Unterstützung, weder Aufnahme noch Geld für Nachbarstaaten.
Ja, und die letzte Antwortmöglichkeit war mir wirklich wichtig, die auch reinzubringen. 25%, jeder Vierte hat gesagt, weiß nicht, die Lage ist zu kompliziert. Ja?
Ja.
Das kann ich gut verstehen. Also wenn man das jetzt mal zusammenfasst, würde ich jetzt mal sagen, ich habe es auch ausgerechnet, 45% derjenigen, die teilgenommen haben, waren jedenfalls nicht für eine großzügige Aufnahme von Flüchtlingen oder für drastische Maßnahmen, um das zu verhindern.
Wobei es ehrlicherweise, muss man dazu sagen, im Moment nicht um große Flüchtlingsströme geht, die uns eventuell erreichen, wenn Herr Seehofer von 4 Millionen spricht. Das ist erstmal nicht zu erwarten. Es geht im Moment darum, wen holen wir raus, nicht wer kommt von selbst rein. Denn die Grenzen um Afghanistan sind relativ
eng. Ja, das ist eine spannende Sache. Allerdings baut auch die Türkei schon Grenzzäune, die sollen 3 Meter hoch sein. Davor gibt es einen Graben, dann kommt NATO-Stacheldraht drüber. Die Türkei bereitet sich also da auf etwas vor. Auf der anderen Seite kann das auch innenpolitisch sein, weil Präsident Erdogan jetzt auch schon heftig unter Beschuss ist wegen der Syrer, die bereits im Land sind, und anderer Flüchtlinge. Dann hieß es ja, 2015 darf sich nicht wiederholen. Das ist gerade ein Mantra von Armin Laschet oder auch Christian Lindner. Das muss man differenzieren, was sie damit meinen. Sie meinen damit nicht, keine sollen rein, sondern möglicherweise meinen sie auch, es darf nicht wieder so ungeordnet passieren. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt noch etwas über einen Monat bis zur Bundestagswahl. Und diese Frage der Flüchtlinge könnte tatsächlich dann auch ein Thema sein, obwohl sie noch gar nicht hier sind, obwohl sie vielleicht noch gar nicht auf dem Weg sind und vielleicht auch nie kommen werden.
Ja. Vielleicht erstmal eine Scheindebatte, das werden wir aber beobachten. Soweit auch erstmal unsere Umfrage aus Afghanistan. Lassen Sie uns jetzt aber mal ins Detail schauen und auf die Ursachen dieser Flucht. Also auf das Scheitern des Kriegs gegen die Taliban, das Versagen des Westens in diesem geplagten Land und auch auf viele Begebenheiten, die in diesem Zusammenhang einfach unter den Teppich gekehrt werden.
Also wir beginnen da mal mit einem zugegebenermaßen ganz oberflächlichen Blick in die Geschichte. Saigon und Kabul, Vietnam und Afghanistan, 2 Städte und 2 Länder, die im Moment hin und wieder gemeinsam dargestellt werden. Und das liegt zum einen an der Geschichte, zum anderen aber auch an den Bildern, die dort jetzt entstanden sind. Also beispielsweise US-Amerikaner oder Westler, die mit Helikoptern das Land verlassen über den Flughafen, oder auch dieses Gedränge an den Treppen zum Flugzeug. Das gab es eben in beiden Situationen schon einmal. Und Vietnam und Afghanistan, das sind auf jeden Fall 2 Länder mit einer sehr tragischen Geschichte.
Ja, der Vietnamkrieg, der endete offiziell im April 75. Dort, also in Südostasien, da sollte es eigentlich ja um die Freiheit der Menschen gehen. Tatsächlich war es natürlich ein Stellvertreterkrieg von den Großmächten USA und Sowjetunion unter Beteiligung von China und weiteren Ländern.
Doch kaum war dieser Krieg dann mit einer Niederlage der USA beendet, begann auch schon wieder ein weiterer, und das war dann Afghanistan. Also eine sowjetisch unterstützte Regierung kam in die Bredouille. Die Sowjetunion ist dann 1979 mit eigenen Streitkräften in das Land gegangen und blieb dann bis Ende der 80er Jahre im Land in einem fürchterlichen und blutigen Krieg. Ihre Gegner wurden unterstützt von den Vereinigten Staaten von Amerika. Das war also ein weiterer tödlicher Stellvertreterkrieg.
Ja, aber anders als in Vietnam kam das Land danach so gar nicht zur Ruhe. Also es gab unterschiedliche Stämme, Volksgruppen und auch Glaubensrichtungen, die kämpften dann gegeneinander. Ein Bürgerkrieg war es, und der dauerte bis zum Jahr 2001, denn dann kamen die Flugzeuge.
Die Flugzeuge, das sind die nach offizieller Lesart 4 Flugzeuge. 2 davon sind in die Twin Towers des World Trade Centers in New York eingeschlagen, ein weiteres ins Pentagon, und eines ist in Pennsylvania abgestürzt oder wurde zum Absturz gebracht. Die offizielle Bilanz: 2.996 Menschen verloren ihr Leben, und sie kamen aus 92 Ländern.
Wie es heißt, hatten weder die Geheimdienste diese Gefahr kommen sehen, noch Polizeibehörden, noch konnten Flugzeuge abgefangen werden, noch hatten Sicherheitskontrollen an Flughäfen etwas ausrichten können. Nichts, aber auch gar nichts hat funktioniert.
Aber die Täter, die waren schnell ausgemacht. Uns liegt ein WDR-Live-Ticker vom 12. September 2001 vor. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, dass ich den gefunden habe. Ich glaube nicht, dass es damals schon WDR-Live-Ticker im Internet gab, wo auch immer der herkommt. Jedenfalls ist er verfügbar. Man findet ja auch keine Videoaufnahmen von damals bei YouTube, die damals hochgeladen wurden. Denn YouTube kommt selber erst aus dem Jahr 2005.
Also welche, die nachträglich...
Wir haben jetzt auch Videoaufnahmen, die werden Sie gleich sehen, unter anderem von George W. Bush. Die wurden dann aber nachträglich eingepflegt.
Ja.
Also, WDR-Live-Ticker vom 12. September 2001. Den können Sie sich auch anschauen. Ist durchaus interessant, da nochmal so eine kleine Reise in der Zeit zurückzumachen.
Ja, ja.
Um 2:40 Uhr deutscher Zeit lesen wir dort Bush droht Vergeltung an. 4.30 Uhr. Attentäter mit Messern bewaffnet. Eine Journalistin habe aus der Pentagon-Maschine das Vorgehen der Attentäter beschrieben, und zwar mit dem Telefon. Um 7.15 Uhr führt die Spur bereits nach Florida und um 8 Uhr bereitet die UN den Abzug aus Kabul vor, denn man rechnet mit Vergeltungsschlägen der USA.
Das Attentat ist keine 24 Stunden alt, da rechnet die UN bereits mit Vergeltung in Richtung Afghanistan. Die Fernsehsender, die bekommen da so kleine rote Balken unten mit dem Schlagwort America under attack. George W. Bush kündigt Vergeltung an. Um 12 Uhr deutscher Zeit.
Das sind immer noch keine 24 Stunden.
Ja, um 12 Uhr deutscher Zeit, da meldet der WDR-Ticker, US-Ermittler zu 90% sicher, dass Osama Bin Laden der Drahtzieher sei. Diesen vermutet Bush in Afghanistan. Außerdem würden dort Terrorcamps der Al-Qaida betrieben.
9 Tage nach den Attentaten tritt dann der Präsident der Vereinigten Staaten vor den Kongress und stellt seine Forderung an die Taliban. Auslieferung aller Terroristen, die sich im Lande befinden. Freilassung aller gefangenen Ausländer und Schließung aller Terrorcamps. Und wie ernst es ihm damit ist, macht der Präsident hier in diesem Video deutlich. Und Sie sehen Standing Ovations des gesamten Parlaments über beide Parteien hinweg.
Give the United States full access to terrorist training camps, so we can make sure they are no longer operating. These demands are not open to negotiation or discussion.
Ja, und da die Taliban diese Forderung entweder nicht erfüllen wollten oder eben auch nicht konnten, weil sie gar nicht die Kontrolle über das komplette Land hatten, ist man dem eben auch nicht nachgekommen. Und es folgte am 7. Oktober dann der Angriff der USA auf Afghanistan. Die Taliban, so Bush, würden den Preis bezahlen. Afghanistan sei nicht das einzige Ziel, aber die afghanische Bevölkerung würde die Güte der Vereinigten Staaten zu spüren bekommen.
At the same time, the oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and our allies. As we strike military targets, we will also drop food, medicine and supplies to the starving and suffering men and women and children of Afghanistan. The United States of America is a friend to the Afghan people.
Und so begann dann am 14. Oktober die Mission mit dem Namen Enduring Freedom, also dauerhafte Freiheit. Die USA greifen gemeinsam mit den Briten Afghanistan an. Warum? Weil 19 Männer ein Flugzeug entführt haben. Die USA greifen ein Land mit knapp 40 Millionen Menschen an. Warum? Weil dort Lager von Al-Qaida vermutet werden. Die USA bombardieren die Taliban, weil diese nicht ausliefern in einem Land, in dem die Taliban gar nicht komplett die Kontrolle haben. Und Deutschland ist dabei. Warum?
Weil George W. Bush es ganz klar gesagt hat. Wer nicht auf unserer Seite steht, der steht auf der anderen Seite. Und weil Gerhard Schröder uneingeschränkte Solidarität versprochen hat. Und weil Verteidigungsminister Peter Struck unsere Sicherheit am Hindukusch verteidigen will.
Also Peter Struck, Gerhard Schröder, Sozialdemokraten. Aber die Sozialdemokraten waren natürlich nicht die Einzigen, die dafür gestimmt hat. Und auch nicht die regierungsbeteiligten Grünen. Es gab dann im Herbst, einen November, einen im Dezember, 2 Abstimmungen zum Bundeswehreinsatz in dieser Angelegenheit. Und das zweite Mandat kam dann am 22. Dezember 2001. Es gab 538 Ja-Stimmen gegen 35 Nein-Stimmen. CDU und FDP waren fast geschlossen dafür. Nur die damalige PDS stimmte nahezu komplett dagegen.
Am 2. Januar 2002 betraten erstmalig offiziell deutsche Soldaten das Land. Aber ich meine, was heißt denn jetzt Soldaten? Dargestellt wurde die Truppe ja eher als so ein technisches Hilfswerk. Also man war ja total stolz darauf, dass man ein gutes Verhältnis zur Bevölkerung dort hatte und auch darauf, dass man eben weniger militärisch auftreten würde wie die anderen internationalen
Truppen. Im Grunde genommen war es ein Bild der Brunnenbauer. Ja, also es waren Kinderfreunde, es waren Ausbilder, es waren militärische Kräfte mit zivilem Antlitz. Ein Kampfeinsatz im Kriegsgebiet? Nein, eigentlich nicht. Es war eigentlich eher ein Friedenseinsatz zum besseren Afghanistan. So jedenfalls sah es bei uns in der Öffentlichkeit jahrelang aus.
Aber über die Jahre hat dieses Bild massive Risse bekommen. Also als die ersten Särge mit deutschen Soldaten dann im März bereits 2002 aus Afghanistan kamen, da zum Beispiel, oder 2006, da soll es nur durch US-amerikanische Luftunterstützung gelungen sein, 6 Soldaten unter Beschuss zu retten. Ja, und seit 2007, da häuften sich die Angriffe auf unsere Truppe.
Aus dieser zivilen Aufbauhilfe mit leichtem Gepäck wurden also lebensbedrohliche Einsätze Splitterschutzwesten wurden angelegt, die Gewehre waren immer geladen und die Soldaten bereit, dann halt auch das Feuer zu beantworten. War eine ständige Hab-Acht-Stellung und das Verlassen der Camps war nur noch in gepanzerten Konvois möglich. Die mutigen Soldaten, die spürten dann etwas, was sie sich vielleicht selber nicht eingestehen möchten, nämlich Angst. Also Angst vor Fremden, Angst vor Kindern, Angst vor Spielzeug am Straßenrand oder auch Angst vor einem Hinterhalt.
Das beschreibt der Veteran und Autor Johannes Klär bei einem Vortrag an der Bundeswehr-Universität im Dezember 2014.
Ich habe 216 Einsatztage, 20 Gefechte, wo ich jetzt auch nicht bei jedem Einzelnen dabei war, 2 Sprengstoffanschläge, also roundabout 190 Tage, wo nichts passiert ist. Aber 190 Tage, wo wir rumgefahren sind und bei jeder Straßenecke überall gedacht haben, gleich knallt's. Du weißt es nicht. Und das ist ein absolut beschissenes Gefühl, dieses Ausgeliefertsein.
Doch dass deutsche Soldaten nicht nur als fahrende Zielscheiben durch ein Krisenland gefahren sind, sondern möglicherweise auch selber zur Krise beigetragen haben, das wurde dann am 4. September 2009 sichtbar. Südlich der Stadt Kunduz wurden 2 Tanklaster entführt. Bei dem Versuch, damit zu flüchten, blieben die Entführer dann in einem Flussbett stecken. Der deutsche Oberst Georg Klein fürchtete nach eigenen Aussagen eine Gefahr für das deutsche Camp. Er forderte darum die US Air Force an. Diese warfen 2 227 Kilogramm schwere Bomben ab. Dabei starben laut Amnesty International 83 Zivilisten, laut Internationalem Roten Kreuz 74 Zivilisten.
Dieser Darstellung widersprachen übrigens vor wenigen Tagen erst 2 Richter des Bundesgerichtshofs. Ganz frisch, die sprechen von einem Propagandaerfolg der Taliban und stellen in den Raum, dass Medien es eigentlich hätten besser wissen müssen. Da nämlich 2 Kampfflugzeuge 41 Minuten lang über diesem Gebiet gekreist seien, seien die verbliebenen Menschen, so 30 bis 40 Personen, sicherlich keine Zivilisten mehr, geschweige denn Kinder, heißt es da.
Haben wir nicht abgesprochen, aber haben wir die Möglichkeit, einen Artikel dazu mal einzublenden?
Bestimmt.
Lass uns das mal machen, denn das ist wirklich neu und das bricht jetzt jedenfalls die Erzählung, die bislang in den Medien dazu so abgelaufen sind. Wenn die 2 Richter nämlich recht haben, dann würde die Geschichte dieses Einsatzes wirklich komplett neu geschrieben werden müssen. Doch an der Geschichte, wie sie damals geschrieben wurde, ändert das nichts.
Ja. Die ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, die fand als erste prominente Vertreterin in Deutschland sehr klare Worte in ihrer Neujahrsansprache 2010. Da sagte Margot Käßmann, nichts ist gut in Afghanistan. All diese Strategien, sie haben uns lange darüber hinweg getäuscht, dass Soldaten nun einmal Waffen benutzen und eben auch Zivilisten getötet werden. Waffen schaffen offensichtlich auch keinen Frieden in Afghanistan.
So Käßmann Anfang 2010 im Januar. Übrigens ist sie dann im Februar zurückgetreten, was allerdings andere Gründe gehabt haben soll. Da ging es um, wenn ich recht entsinne, Trunkenheit am Steuer.
Ja, auch darum ranken sich so einige Geschichten.
Im April starben dann weitere 4 Soldaten im Afghanistan-Einsatz und Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, der dann auch zurückgetreten ist. Müssen wir mal gucken, wann das nochmal genau gewesen ist. Aber Guttenberg jedenfalls, der nahm zum ersten Mal das Wort an Krieg in den Mund. Und das war ein Riesenaufschrei. Und die Soldaten haben sich bei ihm bedankt, weil er endlich das ausgesprochen hat, was sie selber gespürt haben. Guttenberg sagte, bei der Realität in der Region kann man umgangssprachlich von Krieg sprechen. Zuvor war übrigens die Formulierung bewaffneter Konflikt verwendet worden.
Ja, die deutsche Bundeswehr in einem Krieg am Hindukusch. 4.500 Kilometer Luftlinie entfernt von Berlin, da kämpfte die Truppe fast 20 Jahre lang im Auftrag des Deutschen Bundestages. Gegen Terrorismus? Für unsere Sicherheit? Für ein demokratisches Afghanistan?
Die Verteidigungsminister unterschiedlicher Parteien, also SPD und CDU, haben sie entsendet, gemeinsam mit dem Deutschen Bundestag. Mindestens 18 Milliarden Euro hat alleine der Kampfeinsatz gekostet. Da ist die Aufbauhilfe nicht inkludiert. Dabei haben nicht nur 59 deutsche Soldatinnen und Soldaten ihr Leben gelassen, etliche verletzt. Wie viele unserer Soldaten dabei traumatisiert zurückgekommen sind, das weiß niemand. Und posttraumatische Belastungsstörungen und daraus resultierende zerrüttete Familien beispielsweise, die waren lange ein Tabuthema. Aber für was eigentlich? Für bestens aufgerüstete Taliban?
After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats, and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home.
Joe Biden am 14. April 2021. Wir haben das übrigens jetzt extra nicht untertitelt, weil wir das eigentlich ganz gerne selber vorlesen möchten. Dann wirkt das vielleicht angesichts dessen, was in den vergangenen Wochen passiert ist, einfach noch deutlicher.
Präsident Biden sagt: Nach Rücksprache mit unseren internationalen Partnern, mit unseren Militärexperten und den Geheimdiensten sowie den Diplomaten und unseren Entwicklungsexperten,
mit dem Kongress und der Vizepräsidentin, genauso wie mit Präsident Ghani und vielen anderen rund um den Globus,
habe ich beschlossen, es ist an der Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden. Es ist Zeit, dass Amerikas Truppen nach Hause kommen.
Präsident Biden hat also freundlicherweise aufgezählt, wer hier eigentlich alles versagt hat. Militärberater, Geheimdienste und Präsident Ghani, übrigens der Ghani, der am Sonntag das Land sehr stürmisch verlassen hat. Nach Aussagen der russischen Botschaft in Kabul hat er dabei so viele Geldkoffer mitgenommen, dass die gar nicht in seinen Hubschrauber reinpassten und noch Geld auf dem Rollfeld zurückgelassen
werden. Ich habe gerade kurz vor der Sendung übrigens gelesen, dass es eigentlich ein genialer Schachzug von Präsident Ghani gewesen ist. Also zunächst mal, was ich nachvollziehen kann, darüber haben wir in der Radiosendung heute auch gesprochen, also wenn ja sowieso alle mit einem Sieg der Taliban rechnen, ob der jetzt in 6 Monaten, in 1,5 Jahren oder 2 Jahren kommt, warum dann noch kämpfen, wenn sie ja sowieso gewinnt? Das ist eine Argumentation, die ich noch nachvollziehen kann. Und wenn Ghani den Befehl gegeben hat, gar nicht zu kämpfen, dann könnte das sogar eine gute Entscheidung gewesen sein, weil dann Opfer und Tod und Hunger verhindert worden sein könnten. Die Argumentation war aber eigentlich eine andere. Ghani habe Gelder nicht mit dem Helikopter aus dem Land geschafft, sondern auf ein Zentralbankkonto gebracht. Und darauf kann man nur online zugreifen. Die Verwaltung sei auch online und die Taliban könnten damit jetzt nicht umgehen und alle Fachleute seien außerhalb des Landes oder weigerten sich da mitzumachen. Dementsprechend habe er die Taliban durch das Neuland-Internet eigentlich für die nächsten Jahre geschwächt und damit vielleicht sogar eine Machtposition gestärkt für die Verhandlungen mit den Taliban.
Naja.
Abwarten, vor allem, weil die Taliban jetzt ja nicht mehr in, wie hieß diese komische Bora-Bora-Höhle jetzt sitzen. Auch die können ja auch mit dem Internet umgehen und ähnliches. Das fand ich aber gar nicht so interessant.
Die Führung der Taliban sitzt sowieso oben in einem Hotel irgendwo in Katar.
Doha. Aber weißt du, wie ich darauf gestoßen bin? Ich hatte auch gelesen, das große Vermögen Afghanistans, 9 Milliarden Euro, liegen ja gar nicht bei der afghanischen Zentralbank. Habe ich raufgeklickt und dachte mir so, bitte gib mir die Antwort, die ich haben will. Die liegen bei der Federal Reserve in den USA.
Ja, klar.
Wer hätte es gedacht? Und vielleicht ist das ja auch ein Grund dafür, dass nicht jeder Afghane in der afghanischen Armee sich gedacht hat, also jetzt riskiere ich mein Leben für diese Regierung, die ja schon seit Jahrzehnten doch auch, ich sag mal jetzt nicht direkt die Anweisung aus den Vereinigten Staaten und den westlichen Alliierten bekommt, aber doch zumindest enge Zusammenarbeit pflegt.
Ja.
Aber gut, wir sind wieder bei dem Punkt zurück. Wer hätte denn ahnen können, dass es dann doch so schnell geht?
Naja, Außenminister Heiko Maas jedenfalls nicht.
Ich will mal sagen, all diese Fragen haben ja die Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban in Afghanistan das Zepter in der Hand haben. Das ist nicht die Grundlage meiner Annahmen.
Das sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas vor nicht allzu langer Zeit im Deutschen Bundestag. Es war der 22. Juni, das sind nicht mal 2 Monate her. Er rechnet also nicht mit einem Sieg der Taliban in wenigen Wochen. Ja, ist natürlich dumm gelaufen, Herr Maas. Aber Maas soll mit seinem Versagen ja nicht alleine sein. Laut Business Insider hat der Bundesnachrichtendienst ebenfalls im Juni seine Einschätzung dazu gegeben. Es habe da ein Geheimtreffen mit Bundestagsabgeordneten gegeben und dort sei die Einschätzung des Bundesnachrichtendienstes gewesen. Mit einem Sieg der Taliban sei durchaus zu rechnen, aber erst in 1,5 bis 2 Jahren.
Okay, also die Taliban werden auf jeden Fall siegen, heißt es. Ja? Nur halt erst in 1,5 Jahren. Möglicherweise. Also so lange können wir die Ortskräfte und Deutsche ja dann noch im Land lassen. Aber was ist denn mit dem Weg der Taliban bis zu diesem Sieg? Also wird der nicht möglicherweise, wenn er lang ist, umso blutiger sein? Weil umso mehr Gegenwehr gibt es ja. Und wird das dann nicht auch über einen Bürgerkrieg führen? All das schien man ja dann gewusst zu haben. Nach dieser Lesart. Und dann ist auch die Frage, wie lange möchte man denn dann warten, bis evakuiert wird? Bis die Taliban das halbe Land haben? Bis sie vor Kabul stehen? Oder bis sie den militärischen Flughafen quasi von Kabul noch so gerade eben nicht unter Kontrolle haben?
Es soll auch eine weitere Einschätzung der CIA geben vom 11. August. Und dort heißt es, dass Kabul erst in 30 bis 60 Tagen fällt. Ich habe heute schon einen kleinen Spruch gemacht. CIA, wissen Sie, wofür das steht? Chaos in Afghanistan. Jetzt sind Sie aufgerufen, mal unter den YouTube-Kommentar zu schreiben, wofür steht BND? Also, diese Fehleinschätzung von Heiko Maas und der deutschen Bundesregierung, die könnten wir natürlich immer weiterführen. Da wären dann auch die Warnungen der deutschen Botschaft in Kabul. Mhm. Botschaften dienen ja zunächst mal als Repräsentanz im Ausland.
Ja, ja, ja.
Und das dient auch der diplomatischen Zusammenarbeit. Und dann kann man auch als Deutscher in die Botschaft reingehen, wenn man Hilfe braucht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, eine Botschaft dient auch der Informationsbeschaffung. Und das Wechselspiel zwischen Geheimdienstarbeit und Botschaft, das ist im Grunde genommen immer fließend, gilt ja für jede Botschaft auf der Welt.
Laut ARD Hauptstadtstudio, da hat der stellvertretende Botschafter Hendrik van Thiel in Kabul seit Wochen gewarnt, dass ein geordneter Rückzug bald nicht mehr möglich ist. In einem Bericht vom 13. August schreibt er laut ARD, dass den dringenden Appellen der Botschaft über längere Zeit erst in dieser Woche Abhilfe geschaffen worden sei. Darüber hinaus betonte der Diplomat, wenn das an irgendeiner Stelle diesmal schiefgehen sollte, so wäre dies vermeidbar gewesen.
Vermeidbar gewesen und Gefahren. Auch darum ging es in dem Interview mit dem gebührenfinanzierten zweiten deutschen Fernsehen. Gerade erhöhte Gebühren. Jetzt gucken wir mal, was sie damit machen. Es war Marietta Slomka, 17.08.2021 im Heute-Journal im Interview mit Heiko Maas. Ich lege Ihnen das Interview wirklich ans Herz, denn das macht durchaus Spaß. Marietta Slomka war so bissig an dieser Stelle, wie ich mir wünschen würde, dass sie auch bei innenpolitischen Themen, die mir am Herzen liegen, besonders bissig wäre.
Ja, aber es ist ja nichts geschehen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Sicherheit. Sie sind in Deutschland mittlerweile. Ein Kernteam ist in Kabul am Flughafen und hilft jetzt, Ortskräfte auszufliegen. Ich bin den Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, aber es wird hier getan, als wenn irgendjemand zu Schaden gekommen ist. Das ist nicht der Fall.
Soweit also der deutsche Außenminister Heiko Maas zur Situation in Afghanistan. Und er sagte also, es sei ja genau so gelaufen, wie man es eigentlich auch geplant hätte. Es sei ja am Ende des Tages auch niemand zu Schaden gekommen. Da frage ich mich, wie lange hätte er noch warten wollen? Und ist es denn die richtige Maßnahme, so lange zu warten, dass deutsche Botschaftsangehörige mit einem Militär- und Polizeikonvoi zur amerikanischen Botschaft gebracht werden müssen, von dort dann per Helikopter ausgeflogen werden müssen, übrigens auf einen militärischen Teil des Flughafens, der auch nur durch die USA gesichert werden konnte. Und das ist dann also eine gute und geplante Lösung. Das war also seine Aussage, so hatten wir uns das vorgestellt und so ist es dann auch gekommen. Dass aber vorher ja schon mehrere Regionalstädte den Taliban zu Opfer geworden sind. Und dass sich das immer weiter andeutete, war das auch Teil des Plans?
Nein.
Und wäre es nicht eigentlich geheimdienstliche Aufklärung gewesen? Und wenn Sie alle sagen, Sie haben es nicht gewusst, wenn Heiko Maas sagt, wir haben es nicht gewusst, Angela Merkel hat es nicht gewusst, die Vereinigten Staaten haben es nicht gewusst und alle anderen Länder, die es genauso gemacht haben wie wir, die haben das alle nicht gewusst. Warum weiß es dann einen Tag später die Washington Post? Schauen wir doch mal rein.
Ja. Sie berichtete am Montag ausführlich über das Vorgehen der Taliban. Seit dem Doha-Abkommen im Februar 2020 sei klar, die USA verlassen Afghanistan.
Doha-Abkommen 2020, also da sieht man schon, dass Donald Trump da beteiligt gewesen ist und Joe Biden ebenfalls beteiligt gewesen ist. Mit diesem Wissen, dass also die USA Afghanistan verlassen, und mit diesem Tag hätten laut Washington Post die Taliban eine Korruptions- und Diplomatiekampagne begonnen. Das heißt, sie hätten lokale Politiker und Sicherheitskräfte auf ihre Seite gebracht. Entweder haben sie Geld oder Belohnungen in Aussicht gestellt, sie haben auch das Versprechen von Schutz gegeben. Oder es kann ja auch ganz gerne sein, dass der Politiker oder die Polizeikraft am Ende ganz gerne auf der Seite der Sieger ist.
Ja, noch am selben Tag des Abkommens, ja, da habe nämlich genau diese Entwicklung begonnen. Weil den Einheimischen klar war, dass die USA eben nicht mehr für ihren Schutz sorgen. Und das erklärt dann auch, wie die Taliban quasi im Handstreich dieses Land einnehmen konnten. Es erklärt aber nicht, wieso angeblich weder Joe Biden, noch Kanzlerin Merkel, noch Außenminister Maas davon wussten oder CIA oder BND.
Ja, und dann war ja dann noch der erste Evakuierungsflug der deutschen Bundeswehr. Der Airbus A400M, ein stolzes, großes Flugzeug. Es kann zwei Unimogs transportieren, es kann zwei Apache-Hubschrauber transportieren, es kann eine Panzerhaubitze transportieren, es kann auch 116 voll ausgerüstete Soldaten transportieren.
Oder sieben Flüchtlinge. Sieben. Ja, sieben Menschen wurden mit dem ersten A400M ausgeflogen. Fünf Deutsche, ein EU-Ausländer und ein Afghane. Während die USA Hunderte nach Doha mitnehmen, da nimmt die Bundeswehr zunächst in der ersten Maschine sieben mit nach Usbekistan.
Warum? Wegen der Liste. Die Menschen, die da waren, standen halt nicht auf der Liste. Und die Menschen, die auf der Liste standen, waren nicht da.
Wissen Sie, das könnten wir jetzt so stehen lassen. Aber die Dinge sind ein bisschen komplizierter, als sie scheinen.
So lassen es viele Leute bei Twitter stehen und sagen, ja. Was sind das für Versager von der Bundeswehr und was für Verbrecher von der Bundesregierung. Ja. Aber ganz so ist es nicht.
Nee, weil es ist durchaus fraglich, ob die Amerikaner da wirklich absichtlich Hunderte aus Doha ausgeflogen haben. Zu dem Zeitpunkt war völliges Chaos auf dem Flughafen. Es ist auch bestätigt, dass schlicht und ergreifend einfach die Masse zum Flugzeug hin ist. Und da man eben nicht mit Waffengewalt das Flugzeug dann eben abschotten wollte, sind sehr viele eben eingestiegen und manche eben auch nicht ganz eingestiegen, was zu sehr traurigen Bildern geführt hat. Die Deutschen sagen, die Sicherheitslage war auch, als sie da waren, immer noch völlig angespannt und weitere zur Evakuierung seien nicht vorgewesen, beziehungsweise man hätte jetzt auch nicht durch das nächtliche Kabul dann noch die vorgesehen waren, dann hätte fahren lassen können. Zivilisten seien auch nicht mehr zur Maschine gelassen worden und man habe die Situation eben dann nicht wieder eskalieren lassen wollen.
Aber wir haben das trotzdem nochmal erwähnt, denn am Ende des Tages ist dieser Flug doch irgendwie auch so ein bisschen symbolisch für den deutschen Einsatz in Afghanistan. 7 Menschen, 20 Jahre Afghanistan-Einsatz, 59 verstorbene deutsche Soldaten, etliche tote Zivilisten und die darunter am meisten gelitten haben oder die am meisten ums Leben gekommen sind, das war die afghanische Bevölkerung. Hinzu kommen aber Milliarden Kosten. Und am Ende regieren die Taliban. Jetzt auch mit Drohnen, mit einer Luftwaffe und mit Panzern.
Ja. Puh, ist ein hartes Thema, das geben wir zu. Und das ist auch.
Da haben wir noch gar nicht angefangen, mit hart zu werden.
Ist noch lange nicht auserzählt, wollte ich gerade sagen.
Nein.
Und das werden wir aber auch machen. Ich finde es auch richtig, dass wir uns nicht immer den Corona-Themen widmen, wenn es die Themenlage einfach auch einfach bestimmt so. Und das machen wir auch sehr gerne. Nicht nur im Radio, vielleicht auch dann mal bei Basta Berlin wieder. Aber jetzt, ja.
Endlich Entspannung, endlich wieder Pandemie. Oder was willst du mir jetzt sagen? Hey, es geht wieder los. Das Pandemie-Roulette hat begonnen. Und wir bieten dir was an. Heute nicht 8 Maßnahmen, die uns geärgert haben, während wir im Urlaub waren. Nein, nur 6 Maßnahmen. Ja, Sie erinnern sich vielleicht. Wir hatten mal die 8 Corona-Politikpunkte, die uns geärgert hätten, wenn wir nicht so entspannt im Urlaub gewesen wären. Jetzt sind es aber 6 Punkte, die uns geärgert haben.
Ja, also mit der Entspannung ist das ja in diesen Tagen so eine Sache. Und unser heutiges Ranking, was wir Ihnen jetzt präsentieren wollen, das heißt so.
Die Top 6 der Themen, die Benjamin und Marcel trotz Urlaub aufgeregt haben.
So ist es. Also wir hatten durchaus noch mehr im Köcher als diese Top 6. Beispielsweise Aljona Büchs. Und ich sage Aljona, weil ich glaube, dass der Name Alena eigentlich russisch ausgesprochen wird und Aljona heißt. Aljona Büchs, wie dem auch sei. Und dann hatte ich noch die Luca-App im Angebot gehabt und den Ethikrat im Allgemeinen. Da war sehr, sehr viel Schönes dabei. Aber wegen des Themenkomplexes Afghanistan machen wir das jetzt nicht so ausführlich, wie wir es tun könnten. Wir könnten auch Top 12 machen. Egal, wir machen ein bisschen mehr.
Weniger. Ja, und auf geht's mit dem Countdown.
Platz 6. Die Europäische Arzneimittelbehörde.
Ja, eine Begebenheit, die auch geimpfte Redakteure hier in der Redaktion in unserem Büro verärgert hat, uns aber auch, hat mit der EMA zu tun. Also mit der Europäischen Behörde für die Beurteilung, Überwachung und Zulassung von Impfstoffen innerhalb der EU.
Richtig, wir haben ja auch schon mal erzählt, dass wir auch Russen in unserer Redaktion haben und diese Russen haben etwas gemacht, das müsste der Bundesregierung eigentlich gefallen. Denn unsere Russen haben sich impfen lassen und zwar zu einem Zeitpunkt, wo sie in Deutschland niemals dran gewesen wären. Da waren in Deutschland noch Ü-70-Jährige dran, da haben unsere Russen schon Sputnik V bekommen und zwar in Russland.
Ja, ja.
Also eigentlich haben sie genau das gemacht, was der Bundesregierung eigentlich gefallen müsste, doch oh Schreck. Bislang gelten unsere geimpften russischen Kollegen nämlich als Ungeimpfte.
Oh ja, in 69 Staaten weltweit, da ist Sputnik V zugelassen. Mit Ausnahme von Ungarn gehört die EU nicht dazu. Ebenso wenig USA, Kanada oder Großbritannien. Dabei zeigen erste Studien, die, soweit ich weiß, aus Russland stammen, ich weiß es aber nicht genau, dass übrigens Sputnik gegen die Delta-Variante deutlich wirksamer ist als das Präparat von BioNTech-Pfizer.
Russische Studien zeigen, dass das russische Präparat besser ist als BioNTech-Pfizer. Ja, du lachst, aber BioNTech-Pfizer-Impfungen zeigen, Studien zeigen doch, dass der Impfstoff von BioNTech-Pfizer so gut ist. Wo ist denn bitte jetzt die Studie von Deutschland zum Thema BioNTech-Pfizer?
Ich gebe dir recht.
Aber Aber die BioNTech-Pfizer-Studien, die Unternehmen selber gemacht haben, die sind ja über die EMA gelaufen. Das sollte uns ja keine Sorgen machen. Mhm. Ach ja, die EMA war ja eigentlich unser Thema jetzt.
Ja.
Offiziell heißt es seitens der EU, übrigens der russische Hersteller habe noch nicht genügend Unterlagen für eine EMA-Zulassung eingereicht. Russland dementiert das, die EMA selbst schweigt dazu.
Mhm. Also müssen jetzt quasi die besagten Kollegen theoretisch in Deutschland zusätzlich noch mal eine Booster-Impfung über sich ergehen lassen, um hier als geimpft zu gelten, obwohl sie bereits geimpft sind. Die Hausärztin einer Kollegin, die hat übrigens bereits davon abgeraten, weil sie sagt, das Immunsystem, das könnte dadurch jetzt aber ein bisschen zu stark belastet werden.
Und sie hat dazu abgeraten, weil ja dazu nicht genug Daten vorliegen würden. Und das bedeutet, wahrscheinlich wird die Kollegin dann niemals geboostert, weil die Daten zu Sputnik V in Deutschland ja dann möglicherweise niemals vorliegen werden. Das sind übrigens die Situationen, mit denen man sich so rumschlagen muss. Aber warum lässt die EMA Sputnik V eigentlich nicht einfach zu? Hat das möglicherweise einen Hintergrund, einen politischen oder einen finanziellen? Nein, das wäre ja vielleicht eine Verschwörungstheorie. Die EMA ist absolut neutral, das sagt auch Emma Cook, die Vorsitzende dieser Arzneimittelagentur.
Die EMA ist eine unabhängige, wissenschaftsbasierte Organisation und wir führen laufend Bewertungen durch. Wir stützen uns auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse bei unserer Bewertung.
Soweit also Emma Cook, die irische gelernte Pharmazeutin, ist seit Ende 2020 Leiterin der EMA. Zuvor hatte die aber auch wirklich ein paar richtig spannende Jobs, muss ich sagen. Kann man mal nachgucken. Also 2016 bis 2020, da war die gute Frau Direktorin bei der WHO, zuständig für Gesundheitstechnologien. Und interessant ist aber besonders, was Frau Cook von 1991 bis 2002 so gemacht hat.
In dieser Zeit war sie Managerin bei der FPA. Kennen Sie nicht? Kannte ich auch noch nicht. Also, die European Federation of Pharmaceuticals, Industries and Associations ist ein europäischer Dachverband für Pharmaunternehmen. Also eine Lobbyvereinigung. Über 30 Pharma-Riesen sind da Mitglied.
Ja, also zum Beispiel Roche, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Biogen, Merck, Pfizer, Bayer, AstraZeneca und natürlich auch Johnson & Johnson. Selbst erklärtes Ziel der FPA, neue Therapien anzubieten und Impfstoffe für Menschen in ganz Europa zu entwickeln, sowie einen Beitrag zur europäischen Wirtschaft zu leisten. Ist ja bisher gelungen und ich denke, mit Frau Cook als Chefin der EMA wird das sicherlich auch weiter gut.
Ja, schöne Grüße in die Straße an der Goldgrube in Mainz. Gelingt doch mit der Wirtschaftsförderung. Also eine ehemalige Pharma-Lobbyistin an der Spitze der neutralen Arzneimittelagentur. Die saß vor dem Brexit übrigens in London, jetzt ist sie in Amsterdam. Zwischen 700 und 1300 Mitarbeitern arbeiten dort. Und das Jahresbudget hat Herr Joppa auch rausgefunden. Die EMA verfügt über rund 386 Millionen Euro.
Ja, wenn Sie jetzt aber denken, dass die EMA, weil sie ja eben eine Agentur der EU ist, auch hauptsächlich von der EU finanziert ist, da muss ich Sie enttäuschen. Nur 14% des Budgets der EMA, die stammen aus Geldern der EU-Mitgliedstaaten. Und 80% stammen von
Pharmaunternehmen. Etwa aus Gebühren, die diese Firmen für die Bearbeitung von Zulassungsanträgen entrichten müssen. Die Pharmaunternehmen finanzieren also die EMA, die dann ganz neutral über die Zulassung von Medikamenten und Impfstoffen entscheiden soll.
Also mir scheint, dass die Motivation der EMA, auch Sputnik zuzulassen, eher ein bisschen geringer ist. Also zumal die ehemaligen Geldgeber von Frau Cook, also Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, auf Konkurrenz innerhalb der EU ja vielleicht jetzt nicht ganz so großen Wert legen.
Meinst du? Kann denen eigentlich auch Schnuppe sein? Also ich meine, die Vorbestellungen sind ja immerhin schon mal raus.
Stimmt.
Es dürfte also nicht zuletzt auch die Bundesregierung sein, die Sputnik V ungerne will, weil man ja sonst vielleicht auf den schon bestellten mRNA-Impfstoffen sitzen bleiben könnte. Mhm. Wobei es ja vor wenigen Tagen schon die erste Meldung gab, dass man die Moderna-Bestellung jetzt erstmal nicht mehr braucht. Da ging es um über 2 Millionen Dosen. Die haben wir hier nicht mehr nötig. Mhm. Gibt man jetzt einfach erstmal an andere Länder der EU. Und wo unsere Impfstoffe möglicherweise noch helfen könnten, dazu werden wir später noch kommen.
Ja, aber fassen wir es mal vorsichtig optimistisch zusammen. Die Zulassung von Sputnik in der EU könnte noch dauern.
Platz 5. Wo ist die Grippe?
Wo ist nur die Grippe hin? Wo ist sie geblieben? Im Gegensatz zu Corona, wo ja seit Anfang 2020 alle Infektionen oder positiven Tests oder auch Todeszahlen einfach nur addiert werden, gibt es ja für die Influenza auch feste Berechnungszeiträume.
Ja, ja, klar. Also das ist auf der nördlichen Halbkugel, wozu Deutschland bekanntermaßen gehört, zwischen der 40. und 20. Kalenderwoche des Folgejahres, also so zwischen Anfang Oktober und Mitte Mai.
Besonders stark wütete die Grippe in der Saison 2017-2018. Hier wurden 334.000 Fälle deutschlandweit verzeichnet in der Statistik, die wir bemühen. Die beiden darauffolgenden Saisons gingen mit 182.000 und 186.000 in die Statistik ein.
Ja, auch die Grippesaison 2020-2021 ist beendet. So, und da schauen wir mal in eine Grafik der Deutschen Welle rein, die mit den offiziellen Zahlen des RKI bestückt ist. Und wir sehen ganze 564. Grippefälle gab es innerhalb eines guten halben Jahres.
Richtig gehört, 564. Auch die WHO bestätigt, dass die Influenza auch in anderen Ländern auf einem geringeren Niveau blieb, als für diese Zeit erwartet wurde. Geringeres Niveau ist natürlich nicht schlecht bei 180.000 und 564. Aber woran liegt's? Hier kommt die Begründung von Politik und Leitmedien.
Alltagsmasken, häufiges Händewaschen und Abstand halten. Was gegen das Coronavirus hilft, hält auch anderes in Schach.
Meistens war ich im Dezember krank, aber jetzt nicht.
Ich glaube, das ist eigentlich gut angekommen hier mit den Maßnahmen.
Und die helfen auch anderweitig.
Zum Beispiel auch Kopfläuse, wo man den Kontakt hat von Mensch zu Mensch. Krätze, das ist auch zurückgegangen.
Ja, und nicht nur bei Kopfläusen und Krätze. Den stärksten Einbruch, den gab es bei Erregern, die sich über die Atemwege eben verbreiten. So lag das Minus bei Masern im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten bei 85,5%. Magen-Darm-Erkrankungen gingen um 83,3% zurück.
Ja, ist doch prima. Dann lasst uns doch einfach die Maßnahmen bis ans Ende aller Tage durchziehen.
Ja, also Karl Lauterbach würde jetzt Luftsprünge machen. Ja, herrlich.
Nun ja, der Grund für die starken Rückgänge ist ein bisschen komplexer. Sicher spielt es ja auch eine Rolle, wenn man weniger in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, wenn man weniger Kontakt zu Menschen hat, wenn man weniger auf Konzerte geht oder in Clubs, wo man sich dann gegenseitig anschwitzt oder vielleicht auch, wenn man im Supermarkt ist und eine Maske trägt und dann niest man mir nicht direkt ins Gesicht. Das mag ja durchaus alles sein, ist aber auch nicht alles.
Ja, denn auch die geschürte Angst vor einer Covid-19-Erkrankung spielt natürlich eine große Rolle. Also viel weniger Menschen sind ja mit ihrer Krankheit erst in Arztpraxen oder Kliniken dann einmarschiert. Zum Hausarzt? Oh Gott, nein, im Wartezimmer, da krieg ich doch Corona.
Ja, und dann ist man vielleicht mit einer Magen-Darm-Geschichte auch erstmal zu Hause geblieben und hat ein Teechen getrunken. Unter anderem war es ja auch möglich, per Telefonanruf zu sagen, Doktor, ich bin krank, schreiben Sie mich krank. Das gab es ja vorher nicht und das ist jetzt möglich gewesen. Übrigens eine Regelung, die ich als Arbeitnehmer gut finde, die ich persönlich auch nicht missbrauchen würde, die aber nicht bei jedem Arbeitgeber so auf positives Feedback stoßen dürfte. Ja, oder nehmen wir mal Schnupfen, einfach zu Hause bleiben, ein bisschen Suppe trinken, manch einer auch Aspirin zu sich nehmen, hauptsache in den eigenen vier Wänden. Bei schweren Erkrankungen, wie beispielsweise bei Krebs oder bei Vorsorgeuntersuchungen, ist das natürlich eine ganz andere Sache.
Ja, und ein weiterer Aspekt kommt dazu, der jetzt aber sicherlich unter die Verschwörungsmythen fällt, ist folgender. Manch einer geht ja zum Beispiel mit einer Grippe zum Arzt. Ja, und der muss dann dort ja mittlerweile standardisierten PCR-Test erstmal machen. Der schlägt aber auch an, wenn er nur ganz wenig Viruslast findet, die Symptome, die dieser Mensch hat, aber tatsächlich von der Influenza herrühren in die Statistik.
Geht er dann aber ein als Corona-Fall.
Genau das.
Ja, und da muss er natürlich in die Quarantäne. Ach, Quarantäne, sowieso ein gutes Thema. Meine, möglicherweise hatten ja auch einige Leute Angst vor der Quarantäne und haben deswegen nochmal einen Bogen um Ärzte gemacht.
Ja, es ist also viel zu einfach zu behaupten, die Maßnahmen wirken auch bei der Influenza. Und wer das tut, der macht nichts weiter als plumpen Populismus. Punkt. Denn an der medizinischen Realität geht das vorbei.
Was hast du denn jetzt gegen Jacinda Ardern? Ich wusste, ich wollte sie noch mal unterbringen. Ja, wir machen jetzt kein Video von ihr, aber hey, ein Corona-Fall und Lockdown in Neuseeland. Mhm. Sie sagte unter anderem, sprechen Sie nicht mit Ihrem Nachbarn. Ja, also, wenn wir nicht mehr mit dem Nachbarn sprechen, auch nicht mit jemand anderem, am besten auch nicht mehr mit der Familie, dann wird es das Coronavirus wirklich schwer haben. Vielleicht ist das ja eine Idee. Wenn wir Lockdown machen bei einer Infektion, ist das ja schon mal ein guter Weg in diese Richtung. So möchte ich das jetzt mal sagen. Was ich mich aber frage, die sequenzieren jetzt übrigens auch diesen einen Fall, den sie haben. Wenn das Delta ist, wie hat es Delta eigentlich nach Neuseeland geschafft?
Man weiß es nicht, kommt ja keiner rein.
Das ist die Frage bei Australien, wie kommt das eigentlich immer da rein?
Gut, Plumper Populismus
bringt uns zu unserem nächsten Punkt und Platz in unserem Ranking.
Platz 4. Covid tötet.
So ist es. Covid-19 tötet. Zweifelsohne. Die Frage ist nur, wann, wo, wie viele und ja auch unter welchen Bedingungen. Und sagen wir mal so, nur weil man jetzt brüllt, Covid tötet, dann bleibt man bei plumpem Populismus.
Womit wir bei unserem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wären. Von dem hat man in den letzten Wochen ja gar nicht mehr so viel gehört. Wir sollten ihn nochmal ausgraben. Kannst du dich noch erinnern, als er dieses V da ganz stolz gezeichnet hat? So wird die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands ganz sicher sein. Hier wird auch kein Arbeitsplatz verloren gehen. Lüge, Herr Altmaier. Sie sind ein Lügner. Es war eine fette, fette Lüge, die sie da aufgetischt haben. Ja. So wird die wirtschaftliche Entwicklung sein. Kein Mensch wird wegen Corona seinen Arbeitsplatz verlieren. Ja, wir können ja sagen, es war unvorsichtig. Es war einfach eine Lüge. Das hätte man besser wissen können. Da sitzen, lass uns doch mal die scheiß Aufnahme rausholen. Ich meine, wir haben doch das damals schon kommentiert. Das war im März oder April 2020, als er das erzählt hat. Und wir haben schon gesagt, wie kommt er denn jetzt darauf?
Aber gut, und du hast gesagt, es wird ein I.
Er ist der Bundeswirtschaftsminister, nicht wir. Woher sollen wir denn sowas wissen? Er ist doch die Kompetenz. Er hat doch die ganzen Sachverständigen im Rücken. Oder wollte er einfach bloß für gute Stimmung sorgen? Ja, kann er ja machen. Dann soll er einfach ein schönes Dorffest machen. Was isst er gerne? Saumagen?
Er kommt aus dem Saarland. Oh, was isst man im Saarland? Schreiben Sie mal drunter in die Kommentare.
Kleine Kinder, habe ich gehört.
Weiter.
Gegenüber T-Online äußerte sich Peter Altmaier wie folgt. Peter Altmaier schlägt... Herr Joppa hat übrigens einen Schreibfehler im Skript. Peter Altmaier schläft. Corona tötet. Es heißt eigentlich, wir blenden sie auch ein, ne?
Ja.
Peter Altmaier schlägt Corona tötet Hinweis bei Impfeinladung vor.
Puh, missverständlich geschrieben, das stimmt. So. Zum Ersten, also fairerweise muss man jetzt einfach mal sagen, das ist ein sehr langes Interview gewesen mit Peter Altmaier und das war eigentlich mehr so eine Randbemerkung des Ministers. Und die wurde aber auch so gleich von Dutzenden Leitmedien natürlich in den Schlagzeilen übernommen.
Also Herr Altmaier, unser wohlgeschätzter Bundeswirtschaftsminister, wurde darauf angesprochen, was die Bundesregierung denn noch besser machen könne. Und dann müsste man doch vielleicht auch die Lebensgefahr durch Corona noch mal deutlicher herausstellen. Und daraufhin sagte der CDU-Politiker, Zitat, ich will dem Bundesgesundheitsminister hier keine Vorschläge machen. Aber ich denke, so ähnlich wie dies auch auf Zigarettenpackungen schon heute der Fall ist, sollten wir deutlich die Risiken benennen. Zum Beispiel mit einem Hinweis wie Corona tötet, den man mit der Impfeinladung verschicken könnte.
Ach so, es wird noch gar nicht genug gewarnt, habe ich nie mitgekriegt, Entschuldigung. Aber es wäre doch eigentlich mal ganz wichtig, auch in diesen Impfeinladungen, vielleicht mal die Zahlen ganz offiziell und richtig einzuordnen. Warum steht denn in der Impfeinladung nicht etwa Folgendes? Verstorben an oder mit Corona in Deutschland. Vom 1. März 2020 bis zum 1. März 2021 70.105 Menschen. Das sind 0,084% der Bevölkerung.
Verstorben an oder mit Corona vom 1. März 2021 bis heute knapp 21.770 Menschen. Das sind 0,026% der Bevölkerung. Wenn es also heißen soll, Corona tötet, dann könnte man ja auch sagen, wie tödlich es eigentlich ist.
Ja, und man muss es auch in Relation setzen. Aktuell sterben pro Tag an oder mit Corona in Deutschland so zwischen 10 und 20 Personen. Im Durchschnitt waren es aber seit März vergangenen Jahres bis jetzt rund 170 sogenannte Corona-Tote täglich.
Und zum Vergleich, also täglich sterben in Deutschland im Schnitt etwa 2600 Menschen. Genommen haben wir hier die Vergleichswerte von 2019. Und von diesen rund 2600 versterbenden Menschen sind allein 900 Personen davon jeden Tag an Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstorben.
Ja, und von diesen 2600 Personen täglich waren über 630 Personen Krebspatienten. Und das war auch deren Todesursache. Und das gehört zur Wahrheit eben einfach mit dazu. Und mal davon abgesehen, hat Herr Altmaier eine von ihm erwähnte Impfeinladung wahrscheinlich noch nie wirklich gelesen und in Händen gehabt. Denn da wird durchaus immer wieder und sehr laut vor der Gefährlichkeit von Covid-19 gewarnt.
Das erinnert mich an den Berliner Gesundheitssenat und unsere Senatorin, noch Senatorin, die ist ja auch bald aus dem Amt raus, Dille Kaleitsche. Der habe ich nämlich auch mal geschrieben, denn da steht drin beispielsweise, Menschen in ihrer Altersgruppe haben ein hohes Risiko, schwere Erkrankungen zu erleiden. Ich habe sie gefragt, was meinen Sie jetzt mit hohes Risiko? Wie definieren Sie denn das? Einer von 1.000, einer von 100.000, einer von 1 Million? Was bedeutet denn hohes Risiko? Also hohes Risiko muss definiert werden, ansonsten ist es einfach irgendeine Aussage. Ich kann auch sagen, Herr Joppa hat ein hohes Risiko, während dieser Sendung einen Herzinfarkt zu erleiden.
Jetzt sagt er, Moment mal, das ist mir noch nie passiert. Da sage ich, ja,
noch.
Einmal in 7000 Jahren wird es aber passieren. Hm. Das ist das hohe Risiko nach meiner Definition. Hm. Sie definieren es nicht, sie schreiben es da einfach rein. Und das ist aus meiner Sicht einfach bloß Panikmache. Plumpe Panikmache ist, glaube ich, dein Thema heute.
Ja, ja, ist richtig. Ne?
Also hohe Impfquoten retten Leben, heißt es in diesem Schreiben. Auch steht dort geschrieben, dass für Geimpfte die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu erkranken, um bis zu 90% sinke. Wobei hier, klingt übrigens für mich eigentlich fast so wie die BioNTech-Studie,
was ist damit gemeint?
Wobei hier natürlich nicht gesagt wird, wie gering das Erkrankungsrisiko ohne Impfung ist.
Und natürlich sind auch die neuen Mutanten da überhaupt nicht berücksichtigt. Da ändert sich ja dauernd was. Was hat Herr Lauterbach noch gleich vor wenigen Tagen da getwittert? Wir sollten die Inzidenz niedrig halten, weil im Herbst der Schutz vor Ansteckung und vor Long-Covid verloren geht. Wahrscheinlich schützt Impfung nur noch 50% vor Ansteckung und 20% der Angesteckten nach Impfung bekommen Long-Covid. Nicht gerade eine Werbung für einen Impfstoff, oder?
Ja, doch, sicher Werbung für den Impfstoff, und zwar für die Booster-Impfung.
Ja, richtig.
Ich habe neulich jemanden aus meinem Familienkreis gefragt und schon die Einladung für Booster-Impfung bekommen. Und er so, wieso? Ich sage, Entschuldigung bitte, du bist 67 Jahre alt und hast eine schwere Vorerkrankung gehabt. Wird höchste Zeit.
Ja, muss geboostert werden. Ja, ja, ist richtig.
Die Zahlen, die Herr Lauterbach da übrigens rausgekramt hat, stammen aus einer Mini-Studie, die weder repräsentativ ist noch überprüft wurde. Ich würde sogar sagen, Herr Lauterbach steht Herrn Altmaier in Sachen plumpen Populismus in wenig nach.
Was? Naja, aber viel schlimmer als unüberlegte Worte von Regierenden sind ja deren Taten sehr häufig. Und das führt uns zum nächsten Platz.
Platz 3. Teure Tests.
Sie gehören ja mittlerweile zum Straßenbild. Also kleine Zelte oder Pavillons vor Apotheken, morgendliche Schlangen in der Fußgängerzone oder an Flughäfen, unsere Corona-Testzentren. Aber ab 11. Oktober könnte sich das Bild ja dann doch deutlich ändern.
Ja, also zumindest in einem kleineren Rahmen stattfinden. Denn es wird ja Schluss sein mit dem großen Andrang. Davon kann man ausgehen. Und das ein oder andere Testzentrum, das könnte sich dann wieder zurückverwandeln in eine Fahrschule oder eine Spielothek.
Für die sogenannten Bürgertests muss der ungeimpfte oder ungenesene Bürger dann nämlich in die Tasche greifen. Hier mal eine Zusammenfassung von Focus Online.
Wie Focus Online erfuhr, sollen die Antigen-Schnelltests oder Bürgertests dann zwischen 10 und 15 Euro kosten. Unverändert bleibt, dass das Ergebnis in Papierform oder digital übermittelt wird. Das Dokument wäre allerdings ab 23. August nur noch 24 Stunden lang gültig. Dadurch sind auch mehr Tests nötig. Im Extremfall müssten Bundesbürger mit Kosten von bis zu 450 Euro im Monat rechnen.
Okay, 450 Euro, da kann man ja gleich einen Zweitjob anfangen.
Ja.
Am besten im Testzentrum.
Wenn man sich denn alle 24 Stunden testen lassen würde. Ich glaube, wer das macht, der ist aber ja entweder paranoid oder ein echter Konsumjunkie und möchte jeden Tag ins Restaurant. Dann hat man vielleicht aber auch Geld für 450 Euro, ich weiß es nicht. Aber es gibt auch Ausnahmen, die kaum kommuniziert werden.
Arbeitgeber sind beispielsweise auch weiterhin verpflichtet, ihren Arbeitnehmern kostenfreie Schnelltests anzubieten. Mhm. Es könnte natürlich dazu führen, dass der geneigte Arbeitgeber dann auch Druck auf die Arbeitnehmer ausübt, entweder dieses Testangebot nicht mehr in Anspruch zu nehmen oder sich am besten gleich impfen zu lassen.
Mhm.
Ebenfalls kostenlos bleiben die Schnelltests in Schulen. Schöne Grüße nach Hessen. Da habe ich gerade eine schöne Nachricht gesehen. Schön war hier etwas ironisch formuliert. Verzeihen Sie bitte. Es soll dann so kleine Heftchen geben. Mhm. Ja, und dann gibt es da immer für jeden Tag, wo getestet wurde, so einen kleinen Sticker ins Heftchen. Ja, und so wird Testen dann fast wie Zähneputzen.
Hausaufgabe für morgen, testen. Hausaufgabe für übermorgen, testen. Und so
falsch. Weiter. Nur alle drei Tage.
Ah.
Also dreimal die Woche.
Okay. Naja, gut. Übrigens, die PCR-Tests, nur um die nochmal zu erwähnen, die hatten ja auch vorher schon was gekostet. Beispielsweise für die Aus- und Einreise ist das manchmal ja auch notwendig. Ausnahmen gibt es aber auch hier. Wenn man sich krank fühlt und mit Symptomen zum Arzt geht, dann ist der PCR-Test kostenlos, weil dann die Krankenkasse übernimmt.
Das bedeutet, ich fühle mich dann einfach dreimal die Woche krank. Schön testen.
Zum Beispiel.
Bin immer noch testfrei. PCR-testfrei.
Ah, ja.
Wollte ich mal gesagt haben, damit Sie es leichter verkraften, wenn ich Ihnen gleich verrate, dass ich geimpft bin. Okay, also. Die Impfpflicht für alle, die am sogenannten gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen und sich die Schnelltests ab Oktober nicht mehr leisten können, oder nicht? Ich meine, lass uns das doch mal ein bisschen konkreter machen.
Ja, einmal mit der Familie Pizza essen gehen, für Menschen mit geringem Einkommen nicht mehr möglich.
sollen sie sich doch impfen lassen.
Mhm. Als Hartz-IV-Empfänger mal ein Bier oder einen Kaffee trinken gehen, das wird teuer.
Soll er sich doch impfen lassen.
Als Student mal mit den Freunden ins Kino gehen, dafür muss er aber sparen.
Soll er sich doch impfen lassen.
Als Rentner mal den Zoo besuchen. Ja, mal schauen, was das Portemonnaie so hergibt.
Jetzt haben wir genug Impfstoff. Und wir müssen dafür werben, dass geimpft wird.
Also Werbung ist das für mich nicht mehr, vielleicht Nötigung.
Aber die Frage aller Fragen ist ja eigentlich, war die Entscheidung der nicht mehr kostenlosen Schnelltests abzusehen oder war sie vielleicht sogar richtig?
Also ich erinnere mich noch, als diese flächendeckenden Schnelltests eingeführt wurden, da hieß es auch sogar von Maßnahmenkritikern, was für teure Testorgien, das geht ja gar nicht. Ziel der Politik war es allerdings damals ja, wirklich genau das Infektionsgeschehen nachverfolgen zu können.
Das steht jetzt aber nicht mehr im Vordergrund. Viel wichtiger ist es der Politik, dass sich möglichst alle impfen lassen. Es muss für die Ungeimpften also so unbequem wie möglich werden. Und da ist noch ein weiterer Punkt, der nicht ganz unwichtig sein dürfte.
Na, weniger Schnelltests bedeuten ja weniger positive und auch weniger falsch positive Schnelltests. Das würde bedeuten weniger PCR-Nachtestung und das bedeutet weniger PCR-positive Tests. Das bedeutet niedriger Inzidenz. Das ist doch super.
Also den Gedankengang kann ich verstehen. Ich weiß aber nicht, ob man da mitgehen möchte, denn eigentlich heißt es ja, man versucht die Tests so weit wie möglich in die Höhe zu schrauben, um weitere Maßnahmen zu erlassen.
Ja, aber es ist doch Wahlkampf.
Ach so, da war ja was. Die Regierungsmaßnahmen wirken also und die Impfung wirkt ebenfalls, jedenfalls wenn die Inzidenzen dann sinken würden. Allerdings gilt das ja erst ab Oktober, Herr Jopper. Ich sehe gerade Ihren Denkfehler. Gewählt wird am 26. September.
Ja.
Na gut, aber, mal abwarten.
Ja, man muss abwarten und auch gucken, ob es so kommt. Aber ein Aspekt, der könnte sich ebenso einstellen, wenn die Schnelltests denn eben für die breite Bevölkerung etwas kosten werden. Denn bei Schülern sind die ja flächendeckend weiterhin kostenlos und werden ja durchgeführt. Und dann ändert sich ja was am Verhältnis. Wenn sich in der breiten Bevölkerung weniger testen lassen, bei den Schülern aber deutlich mehr getestet wird, das Verhältnis auch der positiven Befunde ändert sich.
Also, um es konkret zu sagen, dann sind ja mehr Kinder positiv und das könnte ja die Impfbefürworter für die Kinderimpfung wieder vorantreiben. Und dann könnte man ja sogar fordern, dass auch Kinder unter 12 Jahren auf jeden Fall geimpft werden. Und das könnte dann ja auch nochmal Folgen haben dafür, inwiefern dann die Impfung für Kinder freiwillig ist oder nicht.
Und das bringt uns zum nächsten Platz.
Platz 2. Vorsicht, Mobbing.
Mobbing an Schulen ist ein großes Thema. Also war es vor Corona. Ich habe eine PISA-Studie aus dem Jahr 2017 gefunden. Die kam zu dem Ergebnis, dass jeder sechste Schüler im Alter von 15 Jahren Mobbing-Opfer ist. Also Opfer von Mobbing, Gewalt, Ausgrenzung in Schulen.
Bei unseren Nachbarn in Österreich ist das auch nicht anders. 2019 präsentierte Bildungsminister Heinz Fassmann sogar einen 9-Punkte-Plan, um Mobbing an Schulen in den Griff zu bekommen. Wie das Portal vienna.at berichtet, empfiehlt Fassmann unter anderem Teambuilding-Maßnahmen in Klassenverbänden oder auch die Neueinstellung von Psychologen und Sozialarbeitern an den Schulen.
Das war 2019. Vor einigen Tagen, da klang das jetzt aber plötzlich ganz anders. Also Bildungsminister Fassmann äußerte sich in der vergangenen Woche gegenüber heute.at folgendermaßen. Mobbing ungeimpfter Schüler vielleicht zu akzeptieren. Zur Info, in Österreich kehrt man wieder komplett zum Präsenzunterricht zurück, übrigens ohne Maske. Voraussetzung ist ein Impfnachweis oder ein negativer Schnelltest.
Hänseleien gegenüber ungeimpften Schülern seien laut dem ÖVP-Politiker also vielleicht zu akzeptieren. Vielleicht ist das ja der Grund, warum bis zu 6000 Abmeldungen vom Schulunterricht erwartet werden. Weil Eltern ihre Kinder einfach lieber zu Hause unterrichten wollen.
Ja, ich habe mich in der vergangenen Woche übrigens mit einem Elternpaar aus Bayern unterhalten. Die beiden sind, ja, ich würde tendenziell sagen, pro Impfen und auch pro Maßnahmen generell. Aber selbst die haben erzählt, dass diese Testorgie in den bayerischen Schulen wirklich zu massenhaften psychischen Problemen bei Kindern führt.
Und du hast mir erzählt, dass extra deswegen sogar neue Psychologen eingestellt werden.
Ja, denn das Problem sind die vielen falsch positiven Tests. Denn die Kleinen, die werden natürlich dann isoliert, werden in extra Räume gesteckt und natürlich zeigen die Mitschüler damit den Finger auf die.
Ich glaube, das nennt man doch dann Mobbing.
Ja, quasi ein staatlich gefördertes Mobbing.
Nein, nur staatlich akzeptiertes Mobbing.
Ich hätte für Herrn Fassmann übrigens und auch für die deutschen Politiker mal einen Ein-Punkte-Plan gegen Mobbing. Kinder sind kein Infektionstreiber. Lasst sie in Ruhe.
Danke.
Bitte.
Platz 1. Die STIKO-Empfehlung.
Am 21. Dezember 2020 gab es für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für alle Europäer, die sehnsüchtig auf den Impfstoff gewartet haben, oder auch für die Kanzlerin ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Die European Medicines Agency, kurz EMA, kennt doch irgendwer, hat den Corona-Impfstoff von BioNTech Pfizer bedingt zugelassen.
Ja, das war der sogenannte Game Changer da. Also da, mit dem mRNA-Impfstoff, da sollte die Pandemie ja bekämpft werden. Deutschland, wenn das einmal durchgeimpft ist, dann ist Schluss mit der Pandemie. Ne? Und so haben sich dann ja laut Impfdashboard des Gesundheitsministeriums deutlich über 50 Millionen Menschen hierzulande mindestens einmal impfen lassen.
Impfen lassen, und zwar unabhängig von der Frage, ob die Menschen schon Antikörper in sich haben oder nicht.
Schlaganfall.
Das ist der Herzinfarkt, der dich ereilen sollte.
Ja, verstehe.
Also unabhängig von der Frage, ob sie Antikörper hatten oder nicht, alle sollten sich impfen lassen. Darauf wurde nicht getestet und da wurde auch nicht nachgefragt. Außerdem sind ja alle Erwachsenen aufgerufen, und da ist es auch ganz egal, ob es jetzt ein kerngesunder 22-Jähriger ist oder ein 72-Jähriger mit erheblichen Vorerkrankungen. Ganz egal, es muss geimpft werden. Und stets galt ja auch, das Risiko einer Impfnebenwirkung oder eines Impfschadens sei ja geringer als das Risiko einer Corona-Infektion.
Doch was ist eigentlich mit den Kindern? Ich meine, besorgte Eltern, die wollten ja schon lange, dass jetzt endlich mal auch die Kinder geimpft werden. Ja. Und natürlich hat man sich da auch beschwert, weil die ständige Impfkommission, die STIKO, die würde ja verantwortungslos handeln. Schließlich hat sie keine Impfempfehlung ausgesprochen. Und wenn Kinder dann nach den Sommerferien wieder in die Schule müssen, ja, dann würde man die ja einem Risiko aussetzen.
Das war zu hören, obwohl es ja möglich gewesen ist, auch 12- bis 17-Jährige impfen zu lassen. Da stellt sich mir mal wieder die Frage, was ist denn jetzt eigentlich los mit den besorgten Eltern? Wenn sie der Überzeugung sind, dass geimpft werden soll, dann werden sie doch bestimmt auch einen Arzt finden, der das für sie tut. Wenn die Impfung doch wirkt, warum muss ich denn dann die Mitschüler meines geimpften Kindes dazu bringen, dass auch sie sich unbedingt impfen lassen? Aber diese Frage steht ja ohnehin im Raum. Die STIKO hat es ihnen ja auch nicht verboten. Im Gegenteil, die STIKO hat es durchaus ermöglicht, dass 12- bis 17-Jährige geimpft werden können.
Ja, aber nicht nur die besorgten Eltern, die haben Druck auf die STIKO gemacht. Am Wochenende, da gab die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, noch zu Protokoll: Wir diskutieren fast jeden Tag, ob unser 14-jähriger Sohn geimpft werden soll. Die Kinderärztin rät uns abzuwarten, weil noch keine Impfempfehlung der STIKO für Jugendliche vorliegt. So Schwesig gegenüber der Bild am Sonntag.
Wir machen ja heute sowieso Überlänge. Darum mal meine Frage an dich. Glaubst du, dass im Hause Schwesig fast täglich darüber diskutiert wird, ob der 14-Jährige geimpft wird oder nicht?
Es kommt sehr darauf an, was das für ein 14-Jähriger ist. Ich kenne ihn nicht persönlich. Vielleicht möchte er täglich darüber reden. Ich weiß es nicht. Es gibt ja so Marotten.
Oder ist Frau Schwesig da nur täglich mit ihrem Mann in Gesprächen darüber, ob man den 14-Jährigen jetzt impfen soll oder nicht?
Das wäre ein sehr trauriges Familienleben.
Warum kann Frau Schwesig als Ministerpräsidentin eines ganzen Bundeslandes mit einer Herrschaft von Experten und Gesundheitsministern unter sich das nicht selber einschätzen, ob der 14-Jährige geimpft werden sollte oder nicht? Dann kommt die Kinderärztin und verunsichert Frau Schwesig, weil die STIKO die Empfehlung noch nicht gegeben hat. Also, wie oft redet Frau Schwesig mit ihrer Kinderärztin über dieses Thema? Fast täglich? Ist sie eine Leibkinderärztin? Das sind Fragen, die sich mir gestellt hat. Oder wollte Frau Schwesig nicht vielleicht nur besonders volksnah rüberkommen? Sie ist ja sogar im Wahlkampf, fällt mir dabei ein.
Ja,
also das jedenfalls hat der Frau Schwesig wirklich Kopfzerbrechen bereitet. Und ich bin froh, dass es noch keinen Keil in die Familie Schwesig getrieben hat. Fakt ist, es war zumindest sanfter Druck, den die Schwesig da mittels der Bild am Sonntag auf die STIKO ausgeübt hat. Bei Bayerns Ministerpräsident Söder, der ist kein Typ für sanften Druck. Da klingt das ganz anders.
Uns wäre lieber gewesen, wir hätten ein klares und eindeutiges Signal. Man darf nicht vergessen, wir schätzen die STIKO, aber das ist eine ehrenamtliche Organisation. Die EMA, die Europäische Zulassungsbehörde, das sind die Profis.
Diese Ehrenamtlichen von der STIKO, die können der EMA, das sind die Profis, natürlich nicht das Wasser reichen.
Das wissen wir jetzt.
Kurzer Blick ins Internet für Herrn Söder und für alle da draußen. Die STIKO wurde vor fast 50 Jahren gegründet. Die feiert dann bald ein mehr oder weniger trauriges Jubiläum. Vor 30 Jahren hat die Gesundheitsministerkonferenz der Länder beschlossen, dass die Empfehlung der STIKO in allen Bundesländern als Grundlage dienen sollen. Und dazu gehört auch Bayern. Der Bundesgerichtshof hat 2017 entschieden, dass die Empfehlung als medizinischer Standard gelten. Das also sind die Amateure, die Herr Söder hier meint.
Aber Herr Söder war ja jetzt nur der Lauteste. Also wir haben ja noch Jens Spahn, wir haben Saskia Esken oder auch Karl Lauterbach, der forderte eine Empfehlung der STIKO für Jugendliche. Und bei SPD-Chef Norbert Walter Borjans, da klang das am 15. Juli so.
Und jetzt sagen Sie mir, ich sollte aber sozusagen, wenn ich hier in der Sendung bin, irgendwie noch ein bisschen was anderes sagen dazu. Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein.
Nee, es geht nicht darum, was anderes zu sagen. Die Frage ist, ob nicht die etwas zu sagen, nämlich zu sagen, ja, ich würde meinen Enkel jetzt nicht impfen, dass das nicht in Ihrer Funktion eine andere Aussage ist, als wenn ich das sagen würde.
Und was soll ich sagen auf die Frage, seine Frage, ob ich meine Enkel impfen lassen würde?
In diesem konkreten Fall würde ich sagen, dass das nichts von der öffentlichen Äußerung ist.
Das Expertengremium um Thomas Mertens, das blieb jedoch bei seiner wissenschaftlichen Einschätzung. Es liegen nicht genug Daten vor, um zu beurteilen, was sicherer ist, eine Impfung mit neuartigen mRNA-Impfstoffen oder die Gefahr einer Infektion mit SARS-CoV-2 mit den entsprechenden Folgen.
Doch am Montag war es dann damit vorbei. Sie werden es mitbekommen haben. Die STIKO ließ über das RKI mitteilen, dass es neue Überwachungsdaten gäbe. Unter anderem kämen diese aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wo 10 Millionen Kinder geimpft wurden. Durch diese Daten sei man zu dem Urteil gekommen, dass die Risiken der Impfung geringer seien als die Folgen einer Covid-19-Erkrankung.
Neue Daten für eine neue Entscheidung, das ist Wissenschaft und das wird nun von Politik und Medien beklatscht. Allerdings bleibt die Frage, ob die STIKO nicht vielleicht doch eingeknickt ist. Und ein Indiz für politische Einflussnahme, dafür haben wir bei der RBB-Abendschau gefunden. Und zwar am 12.8. war das. Dort wird Dr. Martin Terhardt interviewt. Er ist Mitglied der Ständigen Impfkommission.
Wir haben heute den 12. August. Diese Aktualisierung der STIKO-Empfehlung ist gerade in der letzten Bearbeitung. Es geht noch um Textschliff.
Geben Sie uns mal so ein kleines Zeichen.
Es wird halt Ende nächster Woche auf jeden Fall zu einer Veröffentlichung kommen. Es muss ja vorher noch ein Stellungnahmeverfahren stattfinden, wie das immer ist. Wir werden versuchen, der Politik ein bisschen entgegenzukommen.
Der Politik ein bisschen entgegenkommen? Ist das jetzt die Wissenschaft, von der wir in den vergangenen anderthalb Jahren so viel gehört haben? Oder ist das dann doch politische Wissenschaft? Wir haben noch ein anderes Indiz. Und das stammt direkt aus der Mitteilung der STIKO, veröffentlicht über das Robert-Koch-Institut. Dort lesen wir, diese Empfehlung zielt in erster Linie auf den direkten Schutz der geimpften Kinder und Jugendlichen vor Covid-19 und den damit assoziierten psychosozialen Folgeerscheinungen ab.
Soll das bedeuten, wir impfen Kinder, damit sie nicht von anderen ausgegrenzt werden, weil sie einen positiven PCR-Test haben?
Wäre dann also möglicherweise der meinungsmachende Politiker oder die Öffentlichkeit oder andere besorgte Eltern mitverantwortlich für diese STIKO-Empfehlung? Und wäre das dann nicht genau der soziale und politische Druck, dem man angeblich nicht nachgehen wollte? Wir haben das RKI übrigens nochmal am Montag um Erläuterungen darum gebeten. Also die Frage war, was ist denn jetzt mit psychosozialen Folgeerscheinungen gemeint? Und die Fragen, die ich dann eben erläutert habe, habe ich da auch nochmal geschrieben. Leider gab es jetzt bis Mittwochmittag keine Antwort dazu.
Und wenn Sie jetzt überlegen, Ihre Kinder impfen zu lassen, dann nehmen Sie auch bitte zur Kenntnis, was in den Daten auch steht. Explizit weist die STIKO nämlich auf ein bestimmtes Risiko hin. Und das hat auch Dr. Terhardt im Interview beim RBB getan.
Wir wissen, dass dieses Risiko für Jungs etwas höher ist als für Mädchen und dass es bei der zweiten Impfung höher ist als bei der ersten Impfung. Das höchste Risiko besteht bei der zweiten Impfung für Jungs. Ungefähr ein Junge von 16.000 Geimpften hat dieses Risiko. Die meisten dieser Herzmuskelentzündungen verlaufen nicht gefährlich, aber es gibt durchaus auch komplizierte Verläufe. Aber das ist das Risiko, was wir jetzt beurteilen können.
Das Risiko einer Herzmuskelentzündung ist also gegeben und Dr. Terhardt hat es auch quantifiziert. Es gibt es für alle Jugendlichen, aber hier hat er gemeint, die jugendlichen Männer, und zwar nach der zweiten Impfung. Und da geht es um einen Jungen von 16.000. Die Moderatorin weist in dem Interview dann übrigens auch darauf hin, dass ja die Folgen einer Long-Covid-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen noch gar nicht erforscht wären. Worauf sie leider nicht hingewiesen hat, und das wird leider immer vergessen, dass ja auch die möglichen Langzeitfolgen einer Impfung noch nicht bekannt sind. Und das ist, es kann ja nichts mit Verschwörungstheorie zu tun haben, wenn man das einfach sagt. Das kannst du noch nicht haben, wenn wir die Leute noch gar nicht so lange geimpft haben. Das ist einfach ein Fakt.
Aber wenn Sie das jetzt schon aufgeregt hat, ja, und wenn Sie der Überzeugung sind, dass die Impfung von Jugendlichen falsch ist, wenn Sie ja, befürchten, dass ungeimpfte Jugendliche auch Nachteile bekommen könnten, zum Beispiel beim Sport oder in der Freizeit natürlich, in der Schule sowieso, dann haben wir jetzt noch ein kleines Schmankerl für Sie.
Die Impfung für Kinder. Alexander Dobrindt. Auch Kinder unter 12 Jahren sollen geimpft werden. Wichtig ist jetzt die schnelle Zulassung eines Impfstoffes für Kinder unter 12 Jahren. Das lange Abwarten der STIKO hat leider unnötig Zeit gekostet.
Dobrindt, der lange Arm Söders im Bundestag. Zu Recht zusammen mit der STIKO. Ja, auf Platz 1 unseres Rankings.
Die Top 6 der Themen, die Benjamin und Marcel trotz Urlaub aufgeregt haben.
Und an dieser Stelle vielen Dank an den Kollegen Bolle-Selke fürs Ansagen.
So, also Wasser ist gleich alle, Kaffee ist schon alle.
XXL-Sendung heute.
Ui, aber nichtsdestotrotz ändert die mal wieder mit unserem Webtipp.
Absolut. Und da hast du direkt gesagt, Mensch, das passt jetzt super rein. Den habe ich dir jetzt schon ganz häufig vorgeschlagen. Jetzt nimm den mal.
Genau, richtig. Wir hatten ihn jetzt sogar schon in der Sendung mal kurz gesehen. Es ist Joe the Jester. Jedenfalls heißt er so auf YouTube. Und das ist ein Vortrag dieses ehemaligen Bundeswehrsoldaten vor der Bundeswehrhochschule in München. Das Video ist von 2014. Ich habe es auch in den letzten Jahren schon mehrfach gesehen und ich habe es auch schon im privaten Umfeld gezeigt und Leute, die sich für Politik gar nicht interessiert haben, denen habe ich es trotzdem gezeigt. Mhm. Und die sagten am Ende, gibt es von dem noch ein Video? Mhm. Also Joe the Jester, wir hatten auch seinen richtigen Namen vorhin, Johannes sowieso, der erzählt aus seinem Alltag als Soldat und wie er den Einsatz in Afghanistan so wahrgenommen hat. Und er erzählt das so, dass es der Bundeswehr sicherlich nicht immer gefallen wird. Mhm. Es ist lebendig, es ist auch, finde ich, schockierend, es macht nachdenklich und es lässt doch bessere Einblicke in diesen Einsatz zu. Und darum heute flankierend zu dem, was wir im ersten Teil dieser Sendung gezeigt haben, das ist unser Webtipp, dieses Video, und wir schauen noch mal kurz rein.
Was aber viel frustrierender war, war, dass wir den Müll trennen mussten. Dieser getrennte, von uns säuberlich getrennte Müll, ich weiß nicht, bei uns in Norddeutschland, in Hamburg ist es nicht ganz so dramatisch, da wird immer alles zusammengeschmissen. Als ich in Altenstadt war, auf Springerlehrgang, da mussten wir penibel den Müll trennen und da wurden auch freitags, mittags die Müllsäcke auf der Straße ausgeschüttet, wenn das nicht alles ordnungsgemäß war und wir mussten sortieren. Ja, aber dort mussten wir den Müll trennen, der wurde von einer afghanischen Firma abgeholt, auf einer Ladefläche zusammen ausgeschüttet und vor dem Feldlager irgendwo hingeschmissen und angezündet. Ja, ich habe nie verstanden, warum wir den Müll trennen mussten. Ich weiß es auch bis heute nicht, was offiziell dahinter steckt. Ich habe aber im Internet mal eine sehr suffisante Antwort gefunden, da hat jemand geschrieben, damit die deutschen Soldaten das Mülltrennen nicht verlernen.
Also, der YouTube-Kanal heißt Joe the Jester, hier nochmal eingeblendet gewesen und schauen Sie sich das an, 1,5 Stunden, ich bin sicher, Sie werden nicht abschalten.
Und was zum Schreddern haben wir abschließend natürlich auch noch. Und ich finde, um beide Themen, die wir heute hatten, Afghanistan und Covid, zusammenzufassen, da kommen wir jetzt um einen Tweet von Karl Lauterbach zum Schreddern nicht rum. Wir blenden den an dieser Stelle auch einmal ein. Karl Lauterbach sagt, der Impfstoff verfällt und kann nicht weitergegeben werden. Hier brauchen wir eine schnelle, unbürokratische Lösung. Der Impfstoff könnte zum Beispiel nach Afghanistan gegeben werden. Dort liegt die Impfquote bei 2%. Und ich schlage ergänzend dazu vor, als erfahrenen Impfarzt schicken wir Herrn Lauterbach gleich
mit. Hey, also was kann der Mann nicht? Was wird er? Gesundheitsminister, Außenminister oder einfach beides inklusive Verteidigungsminister? Oh, das ist eine gute Idee. Was übrigens Herr Lauterbach nicht weiß, was ich aber schon weiß, es ist schon ein A400M Militär. Transporter mit Impfstoff nach Afghanistan unterwegs.
Aber das ist nicht der abgelaufene.
Er hat 7 Dosen an Bord.
Ha! Gott, oh Gott, oh Gott. So, ein paar Ankündigungen am Schluss haben wir noch. Und zwar Paul Brandenburg, der wird hier ins Studio kommen und wird auf diesem Platz sitzen. Und ich denke, am Sonntag können Sie das Video dann auf YouTube sehen.
Nächste Sendung ist dann Folge 96 und die können Sie sehen am 26. August 2021. Mein Name ist Benjamin Golme, schön, dass Sie dabei waren. Auf bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.